Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8, die Verse 12 bis 30. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Du gibst Zeugnis von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Wenn ich aber richte, so ist mein Richten wahr, denn ich bin's nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Auch steht in eurem Gesetz geschrieben, dass zweier Menschen Zeugnis wahr sei. Ich bin's, der von sich selbst zeugt, und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt auch von mir. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist dein Vater? Jesus antwortete: Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Diese Worte redete Jesus an dem Gotteskasten, als er lehrte im Tempel. Und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Ich gehe hinweg, und ihr werdet mich suchen und in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Da sprachen die Juden: Will er sich denn selbst töten, dass er sagt, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen? Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von unten her, ich bin von oben her, ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. So habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Da fragten sie ihn: Wer bist du denn? Und Jesus sprach zu ihnen: Was soll ich euch zuerst sagen? Ich habe viel über euch zu reden und zu richten. Aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie erkannten aber nicht, dass er zu ihnen vom Vater sprach. Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von mir aus tue, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Als er das sagte, glaubten viele an ihn. Worte des lebendigen Gottes. Amen.
Lasst uns beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten dich, lass es uns nun zur Leuchte werden. Weise uns durch dein Wort den Weg hin zu Jesus, damit wir ihn erkennen, damit wir erkennen, wer er ist und damit wir zum Glauben und zum stärkeren Glauben an ihn kommen, in der Kraft deines Geistes. Um Jesu Willen. Amen. Ja, in Leipzig kennen wir uns aus mit Lichtfesten. Es ist zwar noch eine Weile hin bis Oktober, aber es ist schon ein beeindruckendes Erlebnis, wenn zigtausend Menschen sich mit viel Licht und vielen Kerzen zurück an die Zeit der Montagsdemonstration erinnern. Doch wenn wir uns jetzt in Gedanken wieder in die Zeit Jesu zurückversetzen, was wir gerade durch die Lesung gewissermaßen getan haben, dann ist es interessant zu wissen, dass auch die Juden damals ihr Lichtfest hatten. Dieses Lichtfest war Teil des Laubhüttenfestes. Vor 2 Wochen hörten wir schon, wie auf dem Laubhüttenfest eine Wasserschöpfzeremonie gefeiert wurde und Jesus in dieser Zeit, vielleicht erinnern wir uns noch an seine Worte, Jesus sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Sprich, mit diesen Worten erhebt Jesus den Anspruch, der rein menschlich betrachtet völlig verrückt erscheint. Er sagt, dieses Fest, diese Zeremonie verweist auf mich, ich bin das Wasser des Lebens. Und wie man sich vorstellen kann, wurden seine Worte danach kontrovers diskutiert. Tagsüber wurde also auf dem Laubhüttenfest die Wasserschöpfzeremonie begangen. Nachts wurde dann ein großes Lichtfest gefeiert. Es war ein Riesenspektakel. Im Vorhof des Tempels wurden riesige Leuchter aufgestellt. Und in der Finsternis der Nacht erstrahlte so der gesamte Tempelberg. Ein großartiges Ereignis also, das viele Kilometer hinein in die Nacht zu sehen war. Viele Menschen tanzten ausgelassen im Licht der Leuchter die ganze Nacht hindurch, voller Freude. Wenn man dieses Fest so vor Augen hat, hell erleuchteter Tempelberg mitten in der Finsternis der Nacht, dann kann man auch seine Aussagekraft unschwer erkennen. Der im Finstern hell erleuchtete Tempel zieht Menschen an. Er wird zum Orientierungspunkt in der Nacht, zum Licht in der Dunkelheit der Welt. In dieser Symbolik drückt sich kraftvoll aus, was die Bibel über den Tempel aussagt. Er ist der Ort, an dem Menschen Gott finden können. Der Ort, an dem Gott sich offenbart, zeigt, wer er ist und wie er ist, damit Menschen Orientierung im Leben finden. Und deshalb feiern die Menschen. Sie feiern, weil Gott sie nicht im Dunkeln gelassen hat. Sie feiern das Privileg, dass Gott aus allen Völkern, ihnen, den Juden, dieses Licht geschenkt hat. Gott ist gegenwärtig im Tempel und seine Offenbarung in den heiligen Schriften sind das Licht in der Finsternis, das Orientierung schenkt. Vor diesem Hintergrund kann man nachvollziehen, welche Bedeutung die Worte von Jesus in Vers 12 haben. Als er mitten im Trubel des Festes aufsteht und sagt, ich bin das Licht der Welt. Die Betonung liegt hier ganz stark auf dem Ich. Ich bin das eigentliche Licht der Welt. Und so lenkt Jesus die Blicke der Menschen vom Lichterspektakel des Tempels hinweg auf sich selbst. Er sagt, ich bin der Ort, wo ihr Gott finden könnt. Ich bin der Ort, wo Gott sich zu erkennen gibt. Wer Orientierung in der Finsternis dieser Welt sucht, der darf sich in meinem Licht ausgelassen freuen. Denn er hat sie gefunden. Was Jesus hier sagt, ist eine Aussage von dramatischen Ausmaßen. Entweder ist sie unglaublich anmaßend, doch wenn sie wahr ist, dann ist es eine Sensation. Wer wissen will, worum es im Leben geht, wie man das Leben leben soll, welche Entscheidungen man treffen soll, der wird bei Jesus fündig. Das sagt er hier. Er ist das Licht, damit wir Menschen nicht länger im Dunkeln tappen müssen. Zur Erläuterung sollte ich vielleicht an dieser Stelle einschieben, dass der Kontext, für den der Apostel Johannes später diese Ereignisse aufschreibt, anders ist als der in Jerusalem damals, als er dabei war, als er es gesehen hat. Johannes schreibt an eine gemischte Gruppe von Menschen, unter ihnen sind Juden mit ihrer reichhaltigen Geschichte, in der Gott aktiv gehandelt hat. Der Tempelberg, der erleuchtet ist, spricht davon ein reichhaltiges Zeugnis. Aber zu seinen Zuhörern und Lesern gehören auch Nichtjuden mit ganz anderen religiösen Ideen. Für sie ist dieses Licht, also auch in anderen Religionen ist natürlich von Licht und Finsternis die Rede, gerade damals, aber für sie wäre dieses Licht vermutlich eher Teil einer unpersönlichen Lebenskraft. Licht und Finsternis, Gut und Böse halten sich darin die Waage. Beides gehört dazu, beides ist notwendig. Und vielleicht kommt euch diese Weltanschauung aus einem Film bekannt vor. Stark geworden, die dunkle Seite der Macht ist. Doch an dieser Stelle hier widerspricht Jesus dieser Philosophie. Wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt, dann drückt er damit aus, dass diese höhere Macht, die hier als Licht bezeichnet wird, überhaupt nicht unpersönlich ist. Jesus ist eine Person. Und wir können diese Macht nicht nur erfahren, darin weben und leben und sie erleben, sondern wir können Jesus persönlich begegnen. Jesus widerspricht dieser Philosophie aber noch auf eine zweite Weise, indem er nämlich diese zwei Pole hier, Licht und Finsternis, nicht als gleichberechtigt nebeneinander stellt. Er sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Die Rede ist hier vom ewigen Leben, das Jesus jedem verspricht, der ihm nachfolgt. Und Jesus macht klar, dass die Finsternis Menschen davon abhält, ewiges Leben davon zu haben. Die Finsternis steht für etwas Schädliches, für etwas Boshaftes, das uns die geistliche Orientierung raubt. In der Dunkelheit wissen wir Menschen nicht, wo wir Gott finden können. Uns fehlt die Orientierung, wenn es um Entscheidungen geht. Wenn man nicht weiß, auf welches Ziel man sich zubewegt, weil man im Dunkeln umherirrt, dann weiß man auch nicht, welche Entscheidungen uns dorthin führen und welche Entscheidungen nicht. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben. Wer Jesus nachfolgt, der kennt das Ziel. Das Ziel heißt ewiges Leben mit Gott. Ob man Jesus nachfolgt oder nicht, hat also dramatische Auswirkungen darauf, in welche Richtung ein Mensch sich bewegt und wo er die Ewigkeit verbringen wird. Ohne mich, sagt Jesus hier, werden Menschen orientierungslos umherirren und dieses Ziel verpassen, das heißt ewiges Leben. Sie werden kein ewiges Leben haben ohne dieses Licht. Keine Gemeinschaft mit Gott. Und eben in dieser Finsternis will Jesus Menschen Orientierung schenken. Er leuchtet uns auf dem Weg und wer ihm nachfolgt, der wird Entscheidungen treffen, die ihn nicht von Gott weg, sondern zu ihm hinführen. Schauen wir uns an, wie Jesus als Licht der Welt in der Dunkelheit dieser Welt handelt. Wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, wie sich eine Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern entspinnt. Doch angesichts der überwältigenden Dunkelheit, die darin zum Ausdruck kommt, fragt man sich, ob denn überhaupt eine Hoffnung für sie besteht. Ich selbst habe Johannes 8, Vers 12 als Konfirmandenspruch. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist mein Konfirmandenspruch. Aber damals, als ich ihn bekommen hatte, hatte ich keine Ahnung, was dieser Vers bedeutete. Meine Augen waren wie blind in der Finsternis, in der ich mich damals befand. Und so ist es eben auch mit den Pharisäern. Die Pharisäer sind die, die davon ausgehen, dass sie selbst den Weg zu Gott kennen. Ironischerweise wird gerade an ihnen die geistliche Finsternis deutlich, die über sie herrscht, weil sie Jesus nicht folgen. Als ich im zweiten oder dritten Studienjahr am Moore College ein Essay in christlicher Lehre zurückbekam, war ich schockiert. Ich hatte die Note D bekommen. A war die beste, D war völlig versiegt. Die Bemerkung des Dozenten, der mich benotet hatte, lautete, mir hat gefallen, was du geschrieben hast, aber deine Struktur am Anfang war einfach etwas verworren. Und dafür eine D? Während ich dann noch sprachlos da saß, kam mein guter Freund Bernie vorbei und sagte, na, wie ist es bei dir gelaufen? Und ich zeigte ihm wortlos meine Note und er ist jetzt meinem Erstaunen, gratuliert mir. In meiner Panik hatte ich nämlich völlig vergessen, dass das Notensystem umgestellt worden war. Und dass D nun nicht mehr für die zweitschlechteste Note stand, sondern für die zweitbeste. Bernie lachte in dem Moment nur und sagte, failed on a technicality, also so ungefähr wegen eines Formfehlers durchgefallen. Also worauf er sich bezog, war, dass meine Struktur etwas verworren war und nicht ganz klar war. Was die Pharisäer hier zunächst mit Jesus machen, ist so ähnlich wie dieses failed on a technicality, was bei mir zum Glück nicht zutraf. Jesus gibt sich ihnen als Licht der Welt zu erkennen, als Erfüllung all dessen, was Gott der Welt verheißen hatte. Und immerhin hat er ja zuvor auch reichlich durch zeichenhafte Wunder bewiesen, dass er ein Abgesandter Gottes ist. Eigentlich müsste völlig klar sein, dass sie in Jesus, einer einzigartigen Person mit kosmischer Bedeutung, begegnen. Doch wie reagieren sie? Vers 13. Sie sagen, Vers 13, aha, falsches Zeugnis. Du bezeugst dich selbst und das ist nicht gültig. Anstatt sich also mit seiner Offenbarung auseinanderzusetzen, verstehen sie diese Situation nicht im Kontext der Offenbarung Gottes, sondern als Gerichtsverhandlung, in der sie die Richter sind. Jesus soll bitte schön Zeugnis abliefern. Das ist im Johannesevangelium übrigens nichts Neues. Die Debatte über die Glaubwürdigkeit der Aussagen von Jesus kam auch vorher schon zum Vorschein beim letzten Besuch von Jesus in Jerusalem, Kapitel 5. Da zählt Jesus jede Menge Zeugen auf, als die Pharisäer ihn auf dieselbe Weise beschuldigen. Sprich, die Pharisäer in Jerusalem müssten seinen Wahrheitsanspruch eigentlich mittlerweile zweifelsfrei nachvollziehen können. Doch sie weigern sich, ihm zu glauben. Jesus geht hier nicht denselben Weg noch einmal, er geht einen zweiten Weg. Lest ruhig mit in eurem Zettel. Indem er nämlich zeigt, dass sein Zeugnis eben selbst dann wahr ist, wenn er sich selbst bezeugt. Und das aus zwei Gründen. Der erste, den er in Vers 14 nennt, der lautet letztlich so, er sagt, es kann ja nur er selbst wissen, woher er gekommen ist. Schließlich erhebt er den Anspruch, von Gott gekommen zu sein. Und welcher Mensch außer ihm könnte die Wahrhaftigkeit dieser Aussage bezeugen? Vers 14. Auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. Es gibt einen grundlegenden Unterschied und der führt dazu, dass Menschen Jesus nicht legitimieren können durch ihre Zeugenaussage. Keiner kann sagen, ob er von Gott hergekommen ist. Nur Jesus allein weiß, woher er gekommen ist. Und Jesus deutet damit ein allgemeines Problem an, wenn es um Gottes Offenbarung geht. Ein Problem, das in allen anderen Religionen und Weltanschauungen genauso besteht. Kein Mensch kann Gottes Offenbarung legitimieren. Und das macht auch Sinn, denn man stelle sich vor, Gott wäre darauf angewiesen, dass seine Glaubwürdigkeit und vielleicht sogar seine eigene Identität, so wie bei Jesus hier, zuerst von Menschen bestätigt werden muss. Sicherlich besteht die Realität Gottes auch ohne das zustimmende Nicken der Menschheit. Das ist ein Problem aller Religionen. Jesus allerdings hat in Kapitel 5 viele Zeugen erwähnt. Diese Zeugen gibt es in anderen Religionen nicht. Man schaue sich Mohammed an. Ein Mann, eine Offenbarung, nicht hinterfragbar. Man schaue sich den Buddhismus an. Ein Buddha, eine Erkenntnis, nicht hinterfragbar. Bei Jesus haben wir die gesamte Bibel, die auf ihn verweist. Wir haben seine Wunder, die auf ihn verweisen. Wir haben viele Hinweise, dass Jesus tatsächlich der ist, der er vorgibt zu sein. Zweitens, das ist mein zweiter Punkt hier, zweitens zeigt Jesus aber trotzdem, dass er selbst in diesem Punkt das Gesetz einhält, das Gesetz des Mose ist damit gemeint. Und so führt er als zweiten Zeugen seinen Vater auf, Vers 17, auch steht in eurem Gesetz geschrieben, dass zweier Menschen Zeugnis wahr sei, ich bin's, der von sich selbst zeugt, und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt auch von mir. Also sprich, er geht auf die Zweifel der Menschen ein und sagt, ihr, euer Gesetz fordert zwei Zeugen, hier sind zwei Zeugen. Allerdings steckt in diesen Versen noch einiges mehr. Wir sollten sie uns genauer anschauen, denn in ihnen tritt ein erstaunlicher Anspruch von Jesus zutage, den wir auf keinen Fall übersehen dürfen. Vielleicht überrascht es euch, wenn ihr in Vers 17 von eurem Gesetz lest. Jesus, warum spricht Jesus hier von eurem Gesetz? Überall sonst in der Bibel wird eigentlich die bestätigende Haltung von Jesus gegenüber dem Gesetz beschrieben und tatsächlich auch sein Anspruch, dass er dieses Gesetz als einziger erfüllt. Doch hier erzeugt er eine Distanz zwischen sich und euch. Als wollte er sagen, dieses Gesetz trifft zwar nur auf euch zu, aber um euretwillen halte ich es trotzdem. Euer Gesetz ist interessant. So hören wir Jesus normalerweise nicht vom Gesetz sprechen. Und hier will er etwas Besonderes damit ausdrücken. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt. Zweitens weist Jesus ganz deutlich darauf hin, dass diese Vorschrift, also das Gesetz, die das Gesetz hier macht, das Zeugnis zweier Menschen betrifft. Das klingt ebenfalls zumindest etwas ungewöhnlich. Normalerweise redet man nicht in dieser Sache von Menschen. Zwei Zeugen wäre ausreichend. Hier ist die Rede von dem Zeugnis zweier Menschen, als wollte er sagen, auch hier ist eine gewisse Distanz da. Nächster Punkt. Hier wird es klarer. Wo es in unserer Übersetzung heißt, ich bin's, Vers 18. Ich bin's, der von sich selbst zeugt. Da stehen im Griechischen die Worte ego eimi. Ego eimi ist der Name, der im Alten Testament, mit dem er im Alten Testament Gott sich selbst zu erkennen gibt. Als Gott beim Auszug aus Ägypten, Moses, beziehungsweise vor dem Auszug aus Ägypten, Mose gegenübertritt, sagt, und Mose ihn fragt, wer bist du eigentlich? Da sagt Gott, ich bin, der ich bin. Und er soll zu den Israeliten gehen und sagen, ich bin, hat euch zu mir geschickt. Er hat mich zu euch geschickt, so rum. Also man kann diese Aussage so verstehen, wie sie hier geschrieben steht. Ich bin es, der von sich selbst zeugt. Aber gleichzeitig kann man dieses Ego Eimi auch als den Namen Gottes verstehen. Nämlich für diesen Namen Ich Bin. Und wie sich diese Kapitel 8 und 9 weiterentwickeln, da sehen wir, dass Jesus genau auf diesen Punkt hinaus will. Dieses Ego Eimi ist nicht einfach nur ein Ich bin es, sondern ein Ich bin. Auch wenn es hier zuerst mal nur eine Andeutung ist. Und dann natürlich der letzte Punkt. Dort ist die Rede vom Vater. Ich bin's, der von sich selbst zeugt, Vers 18. Und der Vater, der mich gesandt hat. Mit dem Vater ist natürlich kein Mensch gemeint, sondern Gott. Und damit stellt sich natürlich die Frage, wenn Gott sei der Vater von Jesus ist, wer ist denn Jesus? Was bedeutet es, Sohn Gottes zu sein? Also vier Andeutungen hier, dass Jesus mehr sein könnte zumindest, als bloß Mensch. Und später sehen wir das bestätigt. Die geistliche Orientierungslosigkeit der Pharisäer kommt in ihrer Frage in Vers 19 zum Ausdruck. Vers 19, und wo ist dein Vater? Sprich, wenn er dich bezeugen soll, wenn er dein zweiter Zeuge sein soll, dann wo ist er dann, bitteschön? Man müsste ihn doch hier sehen. In Vers 29 macht Jesus klar, dass der Vater tatsächlich da ist. Vers 29, dort heißt es, und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er lässt mich nicht allein. Sprich, in diesem Moment, als Jesus diese Worte spricht, da ist tatsächlich der Vater bei ihm. aber weil es eine geistliche Gegenwart ist. Und die Pharisäer rein auf weltlicher Ebene die Dinge betrachten, die Jesus ihnen vorträgt. Deshalb können sie das nicht erkennen. Und weil die Menschen diesen Zusammenhang nicht erkennen, die Gegenwart des Vaters, deshalb scheint Jesus ihre Frage in Vers 19 gar nicht direkt zu beantworten, sondern er antwortet: Ihr kennt weder mich noch meinen Vater, denn wenn ihr mich kenntet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Also sprich, er kennt weder den Sohn noch den Vater. Ihr wisst nichts über Gott. Das ist eine starke Aussage für Menschen, die sich darüber definieren, dass sie die Erkenntnis Gottes haben. Also Jesus wird hier sehr deutlich und man wünscht sich so sehr für die Pharisäer, dass sie an dieser Stelle einlenken würden und ihr Unwissen anerkennen würden und Jesus darum bitten, zeig uns bitte den Vater. Man würde sich das wünschen für sie, dass sie sagen, komm, zeig uns den Vater. Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wenn ihr das Johannesevangelium kennt, Philippus, der einer der Apostel werden wird, der stellt Jesus kurze Zeit darauf in Kapitel 14 genau diese Frage. Zeig uns den Vater und es ist genug für uns. Und was sagt Jesus zu ihm? Er antwortet ihm letztlich dasselbe wie hier. So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Philippus wird später einer der 12 Apostel sein. Doch auch er bleibt blind, bis Jesus seine Finsternis erhellt. Ihm geht es letztlich nicht anders als den Pharisäern und auch nicht anders als uns, als mir, wie ich das vorhin erzählt habe. Auch meine Augen waren dunkel. Wir sind alle vom Licht abhängig. Wir brauchen die Hilfe von Jesus, wenn wir ihn erkennen wollen. Und vielleicht möchtest du an dieser Stelle ein kurzes Gebet sprechen und sagen, Herr Jesus, bitte schenke mir das Licht, damit ich dich und deinen Vater sehen kann, so wie du bist. Wir sehen also, wie die Pharisäer im Dunkeln umherirren, weil sie Jesu Worten keinen Glauben schenken. Und auf diese Weise versperren sie sich selbst den Weg zu Gott und nicht nur zu Gott, sondern auch zum Licht des Lebens, also zum ewigen Leben. Und deshalb warnt Jesus sie als nächstes. Vers 21. Er warnt sie vor den Konsequenzen, wenn man ihm keinen Glauben schenkt, indem er sagt, ich gehe hinweg und ihr werdet mich suchen und in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Die Zeit läuft ab, sagt Jesus. Ihr habt nicht ewig Zeit, euch zu entscheiden, mir nachzufolgen. Doch wenn ihr mir nicht nachfolgt, dann könnt ihr auch nicht zu Gott, dem Vater, kommen. Und wenn ihr weiter ohne mich in der Finsternis herumirrt, dann werdet ihr am Ende mit dem ewigen Leben dafür bezahlen. Ihr werdet in eurer Sünde sterben, in dem, was euch von Gott trennt. Und wieder würde man meinen, dass die Menschen sich mit dieser Warnung auseinandersetzen würden und sagen, was hast du damit gemeint, Jesus, als du gesagt hast, wir würden in unserer Sünde sterben? Man würde doch denken, wenn man vor einer Todesgefahr gewarnt wird, dass man darauf eingeht und fragt, was hast du damit gemeint? Und stattdessen, was sagen sie? Will er sich denn selbst töten, Vers 22, dass er sagt, wohin ich gehe? Also es ist völlig weit dahergeholt. Es ist nicht die richtige Frage, die man stellen sollte. Und es zeigt wieder, dass sie auf rein weltlicher Ebene denken. Sie glauben nicht, dass Jesus zurück zum Vater gehen könnte, sondern dass er irgendwo anders verschwindet, vielleicht sogar indem er sich umbringt. Also wieder sehen wir die geistliche Orientierungslosigkeit, mit der man sich herumschlagen muss, wenn man den Worten von Jesus keinen Glauben schenkt. Und so wird Jesus an dieser Stelle noch einmal deutlicher, was seine Herkunft betrifft. Schaut euch das in Vers 23 und 24 an. Ihr seid von unten her, ich bin von oben her. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. So habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr sterben in euren Sünden. Sprich, Jesus sagt, die Pharisäer haben eine einzige Chance, um ewiges Leben zu bekommen. Die eine Chance zu glauben, dass Jesus der ist, der er sagt, dass er ist. Dass er der Ich Bin ist. Denn so müssen wir diesen Satz verstehen. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich Gott bin, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Das ist eine ganz klare Warnung an alle, auch an Zeugen Jehovas zum Beispiel, die ganz explizit nicht glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wenn ihr nicht glaubt, beziehungsweise nicht Gott ist, wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr nicht gerettet. Nur Gott allein kann ewiges Leben schenken. Jesus verspricht, dass er dieses Licht des Lebens schenken kann. Das heißt, wenn Jesus nicht Gott wäre, dann könnte er dieses Licht nicht schenken, dann könnte er das ewige Leben nicht schenken. Dann würden wir alle in unseren Sünden sterben. Also an dieser Stelle kann man kaum noch von einer Andeutung sprechen, so klar sind die Worte von Jesus. Doch wieder verstehen die Pharisäer ihn falsch und fragen ihn, ja, wenn du sagst, ich bin, wer bist du denn? In Vers 25. Wer bist du denn? Und wieder sehen wir das Ausmaß und die Auswirkungen geistlicher Finsternis. Es ist so dunkel bei den Pharisäern, dass man sich wirklich fragt, ob diese Menschen hoffnungslos verloren sind. Und genau dieselbe Frage könnte man sich bei mir auch stellen. Als mir dieser Konfirmandenspruch gegeben wurde und ich keine Ahnung hatte, völlig in der Finsternis. Doch am Ende dieses Abschnitts sendet Jesus einen Lichtblick in Richtung seiner Zuhörer mit. Und es ist ein Lichtblick, mit dem er ausdrückt, das Licht wird die Dunkelheit überwinden. Schaut euch das in Vers 28 an. Dort heißt es, da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, das ist ein Bezug auf seinen Tod am Kreuz, aber das wissen die Pharisäer natürlich nicht, wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich bin und nichts von mir aus tue, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. Also Jesus kündigt an, dass dort am Kreuz, wenn sie auf Jesus blicken, den Gekreuzigten, dass dann sicherlich nicht alle Zuhörer, aber doch viele erkennen werden, dass er tatsächlich der Ich Bin ist. Dass er tatsächlich Gott ist. Wie genau, das erklärt er hier noch nicht. Er sagt nicht, ob es mit dem leeren Grab nach der Auferstehung zusammenhängt. Vielleicht hängt es auch mit der Erkenntnis zusammen, dass die Menschen erkennen, dass jemand für sie sterben muss. Die einzige Möglichkeit, wie Menschen nicht in ihrer eigenen Sünde sterben müssen, ist ja die, dass ein anderer diesen Tod auf sich nimmt und für sie stirbt. Und genau das tut Jesus. Vielleicht erkennen sie das. Vielleicht erleuchtet Jesus bzw. Gott in irgendeiner Weise diese Finsternis, damit sie erkennen, wer Jesus ist. Aber sie werden es am Kreuz erkennen. Am Kreuz können wir am klarsten erkennen, wer Jesus ist. Dort, wo wir vielleicht die Offenbarung Gottes am wenigsten erwarten würden, dort sehen wir am deutlichsten, dass Jesus der Ich Bin ist. So, hier an dieser Stelle scheint Jesus trotz der tiefen geistigen Nacht um ihn herum, er ist das einzige Licht, wie der Tempel, dass trotz dieser geistigen Nacht doch ein Hoffnungsschimmer für sie da ist. An der Stelle, an der man eben die Offenbarung Gottes am wenigsten erwarten würde, am Kreuz, werden sie erkennen, wer er ist. Es kann natürlich sein, dass einige unter uns heute noch nicht für sich erkannt haben, dass Jesus der ist, der nicht nur Orientierung in diesem Leben verspricht, sondern auch die Ausrichtung verspricht auf ewiges Leben. Allen, die ihm nachfolgen, die an ihn glauben. Und vielleicht ist die Tatsache, dass ihr heute hier seid, schon Ausdruck dessen, dass Gott in eurem Leben wirkt. So wie er auch im Leben derer wirkt, die diese erste und wichtigste Entscheidung schon getroffen haben. Wir alle brauchen dasselbe Licht. Wir alle brauchen Jesus, dass er uns den Weg weist und uns aus der Orientierungslosigkeit eine Richtung gibt, hin zu Gott. Aber wenn ihr diese erste Richtung, diese erste Entscheidung noch nicht getroffen habt, dann will ich euch nahelegen, die Warnung von Jesus ernst zu nehmen. Wer Jesus nicht glaubt und ihm nachfolgt, wer nicht glaubt, dass er Gott ist, der wird in seinen Sünden sterben. Irgendwann ist die Zeit um. Und dann wird man das Licht des ewigen Lebens definitiv nicht haben, weil nur er es schenkt. Ich wünsche das niemandem. Und deshalb möchte ich euch in dem Fall, dass ihr das noch nicht glaubt, ans Herz legen, dass ihr nicht damit aufhört, Jesus besser zu verstehen, damit eben auch ihr erkennt, dass er tatsächlich das Licht der Welt ist. Wir alle brauchen sein Licht, seine Kraft für das Leben hier, noch viel mehr die Kraft für das Leben, das uns nach dem Tod erwartet. Und wenn du diese Entscheidung schon hinter dir hast, dann möchte ich dich ermutigen, dass du Jesus weiter nachfolgst und wirklich auch weiter in seinem Licht lebst. Es ist ein Weg, den wir nicht aufhören zu gehen. In seinem Licht finden wir Orientierung fürs Leben. In seinem Licht können wir Entscheidungen treffen, die im Einklang sind mit Gottes Weg für uns. In seinem Licht finden wir Frieden. Frieden, weil wir nicht mehr sorgenvoll durch die Dunkelheit irren müssen, ohne zu wissen, wohin dieses Leben führt, ohne zu wissen, was wichtig ist in diesem Leben. Wir brauchen das Licht, das Jesus leuchtet. Doch das Beste ist, im Licht von Jesus werden wir Gott, den Vater, mehr und mehr erkennen. Seine Größe und seine Majestät, seine Weisheit und seine große Liebe. Wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir dem unbeschreiblichen Ich Bin, dem Vater, näher und näher kommen, bis wir ihm eines Tages persönlich begegnen werden. Und das ist das Beste. Auf diesen Moment laufen wir zu, unser ganzes Leben lang, Jesus nach, dem Licht in der Dunkelheit. Sicherlich wird es hier und da auch andere Irrlichter geben, aber Jesus wird uns schon in die richtige Richtung führen, durch sein Wort. Unser nächstes Lied ist vielleicht etwas nachdenklicher, eine Meditation fast, könnte man sagen, mit der wir Jesus von Neuem in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen wollen. Aber auch wenn das Lied etwas ruhiger ist, dann wollen wir nicht vergessen, dann wollen wir nicht dieses Bild vergessen vom Tempel in der Dunkelheit. Die Finsternis überall drumherum. Menschen strömen auf diesen Tempel zu und feiern ausgelassen. Das christliche Leben ist ein Leben großer Freude, weil wir dort in der Nähe Gottes, beim Licht, eine größere Liebe finden werden, eine felsenfeste Orientierung und eine Hoffnung auf ewiges Leben, wie wir sie sonst nirgendwo finden werden. Und deshalb dürfen wir uns freuen, ausgelassen freuen, mehr noch als damals am Tempel. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dich preisen, dass du Jesus geschickt hast in diese Welt als Licht, das in der Dunkelheit strahlt. Und wir danken dir, dass du ewiges Leben verheißen hast allen, die ihm nachfolgen, die seinen Worten Glauben schenken. Wir danken dir, dass Jesus hier so deutlich war, dass er sich als Ich Bin offenbart hat. Und wir flehen dich an, dass wir alle diese Botschaft im Glauben annehmen. Wir wollen dich bitten, dass wir jeden Tag von Neuem diesem Licht nachfolgen. Und wir wollen dich bitten, dass viele in unseren Familien, im Freundeskreis, unter den Kollegen und in dieser Stadt ebenfalls diesen Weg einschlagen, dass sie diesem Licht folgen, das allein ewiges Leben verheißt, uns allein zu Gott bringen kann und uns allein Orientierung im Leben schenken kann. Um Jesu Willen bitten wir dich. Amen.